Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Heute ist der Darmtalk erneut in Linz am Kepler-Universitätsklinikum zu Gast. Unser heutiger Gesprächspartner ist Universitätsprofessor Dr. Alexander Moschen. Er ist seit dem Jahr 2020 Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin am Kepler-Universitätsklinikum in Linz. Seine Spezialgebiete sind die Gastroenterologie und Hepatologie. Die Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nimmt dabei einen wesentlichen Platz in seiner beruflichen Praxis ein. Übrigens, zuletzt haben wir mit Alexander Moschen in unserer zweiten Podcast-Episode, also gleich zum Beginn des Darmtalks, über die aktuellen medizinischen Erkenntnisse in der Behandlung von Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa gesprochen. Heute gehen wir ein bisschen tiefer ins Thema und wollen das Augenmerk auf den Einsatz von sogenannten Biosimilars in der Therapie von CD-Patientinnen legen. Biosimilars sind Nachahmerpräparate von Biopharmazeutika, also von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. Was das nun genau für Betroffene von Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa bedeutet und welche Fragen sich hierzu in der Therapieentscheidung stellen können, wollen wir im heutigen Gespräch mit Professor Moschen klären. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Professor Moschen, nun steht uns ja in der Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bereits eine große Auswahl an Medikamenten zur Verfügung. Was sind denn nun Biosimilars und welche Bedeutung haben diese in der Behandlung von Patientinnen mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa?
Guten Tag, Frau Fuchs, und vielen Dank, dass Sie mich in Linz wieder besuchen. Ich glaube, ein spannendes Thema Biosimilars. Das Thema Biosimilars kam eigentlich vor einigen Jahren auf, insbesondere als die ersten Patente für das Infliximab und anschließend dann auch für das Adalimumab, also zwei Anti-TNF-Präparate, abliefen. In der Industrie besteht für gewisse Produkte ein sogenannter Patentschutz, das heißt, in dieser Zeit haben diese Präparate dann ein sogenanntes Exklusivrecht und dürfen als solche dann auch vermarktet werden, sprich für jene Firmen, für jene Innovatorfirmen, die neue Präparate generieren, ist es ein Schutz dahingehend, dass sie dann damit auch entsprechend ihren Einsatz wieder wettmachen können, was die Entwicklung betrifft, beziehungsweise dann natürlich auch Geld damit verdienen können. Mit dem Ablauf des Patentschutzes gibt es nun allerdings die Möglichkeit, dass diese Präparate auch nachgebaut werden kann. Biotechnologisch ist das relativ kompliziert, da es sich bei Antikörpern nicht um einfache Moleküle, sondern um hochkomplexe Moleküle handelt. Diese Moleküle bestehen oft aus vielen hundert Aminosäuren und sind mehrere tausend Kilodalton schwer. Und das Problem ist, dass in Abhängigkeit von der Art und Weise, wie man so ein Eiweiß herstellt, dass es hier oft minimale Unterschiede innerhalb des Herstellungsprozesses gibt, was übrigens nicht nur für Biosimilars gilt, sondern Unterschiede, die auch in Abwandlungen der Herstellungsprozesse der Originatorpräparate aufgetreten sind, was viele eigentlich gar nicht wissen. Die Frage ist nun immer, ob diese Minimalabweichungen, die manchmal Glykosylierungsmuster, das sind Zucker auf der Oberfläche von Eiweißen oder andere posttranslationale Modifikationen betrifft, ob diese dann letztlich für die Wirksamkeit dieser Substanz und für die Sicherheit dieser Substanz relevant ist, das hat man am Anfang nicht gewusst. Daraus ergab sich insbesondere am Beginn der Biosimilar-Ära eine relativ große Unsicherheit, wie man damit letztlich auch umgehen sollte. Das ist natürlich ein Thema, das betrifft nicht a priori Ärzte, sondern das betrifft natürlich auch die Zulassungsbehörden, und die großen Zulassungsbehörden in den USA und in Europa haben sich entsprechend Methoden überlegt, wie es möglich ist, dass Nachahmerpräparate für die Indikationen, in denen das Originalpräparat zugelassen ist, letztlich auch zugelassen werden kann, ohne dass der komplette Zulassungsprozess nochmals durchlaufen wird. Im Wesentlichen geht es darum, und das ist eine Art Pyramide, wie das funktioniert, dass man neben einer biochemischen Charakterisierung in Tierversuchstests bis hin zu Phase 1 Studien in pharmakokinetische und pharmakodynamische Testungen geht, bis hin zu einer klinischen Studie, in der man gesagt hat, man soll eine klinische Studie in der sensitivsten Indikation durchführen, sprich dort, wo die Unterschiede zwischen Placebo und dem quasi Präparat am größten und waren und am wenigsten Auslenkungen nach oben und unten hatte. Das nennt man diese sogenannte Comparability Exercise, hat man das damals bezeichnet. Und dies hat man dann auch so durchgeführt und hat eigentlich eine neue Art von Studiendesign eingeführt, was ebenfalls wieder eine Herausforderung für viele Ärzte war, weil wir sind normalerweise statistisch sogenannte Überlegenheitsstudien gewohnt. Ja. Überlegenheit heißt, das eine Präparat ist besser als das andere oder das eine Präparat ist nicht schlechter als das andere oder besser als Placebo. Ja. So laufen die Studien im Wesentlichen. Und das sind sogenannte Äquivalenzstudien, in denen es nicht darum geht, zu zeigen, das eine ist besser oder schlechter, sondern dass es eben nicht besser und nicht schlechter als das andere ist, sondern eben gleich. Und da gibt es einen gewissen statistischen Rahmen, in dem sich dieser Effekt im Vergleich zum Originalpräparat bewegen muss. Und dies Ganze geschah schon vor einigen Jahren und hat dann durchaus für einiges an Unruhe gesorgt, insbesondere diese sensitivste Reaktion und diese Extrapolation auf alle Indikationen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, ich teste ein Präparat in der rheumatoiden Arthritis als sensitivste Indikation und dieses Präparat ist in 13 verschiedenen Indikationen zugelassen, dann haben halt zum Beispiel die Gastroenterologen gesagt, naja, wie kann man sagen, dass das in der beim Morbus Crohn genauso gut wirkt wie in der rheumatoiden Arthritis, zumal wir im Morbus Crohn letztlich andere Dosierungen und teilweise Dosisintervalle brauchen, als wir das in der rheumatoiden Arthritis sehen. Ich glaube, diese Themen sind heute im Wesentlichen vom Tisch. Ja, ich glaube, Biosimilars haben sich durchaus bewährt. Ich glaube, es gibt heute nur mehr wenig Zweifler, ja, dass es möglich wäre, biologische Präparate auch in einer adäquaten Weise nachzubauen, sodass sie wirklich äquivalent zum Originalprodukt sind. Ja. Und diese Präparate haben mittlerweile ja auch durchaus einen signifikanten Marktanteil.
Das heißt, ein langer Prozess, einige Umstellungen, aber grundsätzlich, man kann sich darauf verlassen, dass das, was jetzt zum Einsatz kommt, auch dementsprechend Wirkung zeigt für Patientinnen und Patienten.
Die Präparate, die bei uns in diesen Indikationen zugelassen sind als Biosimilar-Präparate, von denen können wir ausgehen, dass sie äquivalent zum Originalpräparat sind.
Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn man nun von seinem Arzt oder seiner Ärztin von seiner herkömmlichen Therapie nun auf so ein, jetzt sage ich auch, Biosimilar-Präparat umgestellt wird, muss man sich da als Patient oder Patientin zweiter Klasse fühlen? Ist die Skepsis berechtigt oder kann man einfach ganz entspannt bleiben und seinem behandelten Ärzteteam vertrauen, was das betrifft?
Die Umstellung vom Originalpräparat auf das Biosimilar, hier ist immer die Frage, warum man das machen würde. Ja, im Wesentlichen gibt es hier, wenn man zwei gleichwertige Präparate hat, nur ein Argument und das ist die Ökonomie. Sprich, bei gleicher Effizienz macht es natürlich dann manchmal auch Sinn, das billigere Präparat zu geben, wobei man die Frage ist, wie viel billiger muss dann ein Präparat sein, damit sich es rentiert, umzustellen. Wieso sage ich das so? Klinisch gibt es eigentlich keinen Grund umzustellen, wenn ein Präparat funktioniert. Ökonomisch könnte das durchaus, wie gesagt, gerechtfertigt sein. Die Frage ist, was heißt das für den Patienten? Manche Patienten sind sehr flexibel, die stellen sich beispielsweise auf einen neuen Präparatnamen ein. Ja, wir reden ja nicht immer von Wirkstoffnamen, egal ob ich jetzt sage, es handelt sich jetzt um ein Infliximab, um ein Adalimumab oder jetzt in Kürze wird auch das Ustekinumab biosimilarisch, sondern wir haben häufig Firmennamen und wenn ich dann zwei verschiedene Firmennamen nehme, muss ich halt dann irgendwie verstehen, dass eigentlich das Gleiche drinnen ist. Der zweite Punkt ist, dass die Applikationsformen nicht immer hundertprozentig die gleichen sind. Für viele Patienten ist das kein Problem. Manche Patienten brauchen allerdings eine Zeit, dass sie sich auf ein Präparat einstellen und auch auf den Applikator letztlich dann einstellen. Und für sehr flexible Menschen ist das kein Problem. Für unflexiblere Menschen kann das allerdings durchaus so sein, dass die Umstellung vom Pen A auf den Pen B eine gewisse Herausforderung darstellt. Und ich glaube, dies gehört im Vorfeld entsprechend diskutiert, gemeinsam mit dem Patienten.
Das heißt, dass eben auch wieder beim Stichwort Arzt-Patienten-Kommunikation so eine Umstellung bedarf einfach einmal auch eines Gespräches, wo man den Patienten ganz genau aufklärt, dass nichts Wesentliches passiert, sondern dass es einfach vielleicht nur in der Handhabung, im Umgang mit dem Produkt selbst ein paar kleine Änderungen geben könnte. Die nächste Frage, kann es dann auch passieren, dass man zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt von dem einen Biosimilar-Präparat auf ein weiteres umgestellt wird? Also sprich, der Switch von Biosimilar zu Biosimilar.
Grundsätzlich bin ich ein Verfechter davon, dass wenn man mit einem Präparat beginnt, egal wie das jetzt heißen möchte, dass man, wenn das Präparat wirkt, dann auch bei diesem Präparat bleibt. Sprich, wenn es keinen ökonomischen Grund für den Wechsel gibt, dann kann es natürlich auch manchmal andere Gründe geben, warum es zu einem Wechsel kommen kann. Da reden wir von Dingen wie Verfügbarkeit, Lieferengpässe etc. Medikamentenknappheit ist ja durchaus etwas, was in den letzten Jahren immer wieder diskutiert worden ist. Sprich, wenn das Präparat, welches aktuell zur Anwendung kommt, aktuell nicht verfügbar ist, dann muss ich auf eine Alternative umsteigen und dann muss man sich nicht davor fürchten, von Biosimilar A von Biosimilar B zu switchen. Mittlerweile gibt es auch Studien und einige der Biosimilar-Studien wurden auch so designt, dass man nicht zwischen mehreren Biosimilars, zumindest sind wir hier keine Studien bekannt, aber dass man zwischen dem Originator und dem Biosimilar mehrfach gewechselt hat, weil man irgendwie auch Angst gehabt hat, dass diese minimalen Unterschiede letztlich dann auch zu immunologischen Problemen, zu vermehrten Nebenwirkungen und Wirksamkeitsverlusten führen könnten, was sich eigentlich nicht bestätigt hat. Das heißt, man kann hier sehr sicher wechseln. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, was den Patientenkomfort, die Sicherheit und auch die Kontinuität betrifft für den einzelnen Patienten, ist das Festhalten an der Therapie, dem Applikator, mit dem man begonnen hat, eigentlich durchaus sinnvoll. Und ich kann Ihnen das aus meiner Praxiserfahrung durchaus sagen, ja, selbst wenn der Patient dann einen anderen Pen angeboten bekommt, ja, letztlich ist der Patient dann verunsichert, nicht nur was die Substanz betrifft, aber was die Applikation betrifft. Er ruft im Krankenhaus an, für den Patienten ist das ein Stress, für im Krankenhaus ist es ein Stress. Derjenige, der den Patienten umstellt, ist aus meiner Sicht auch dann verantwortlich dafür, den Patienten entsprechend auf die neue Applikationsform zu schulen. Wenn das nämlich nicht funktioniert, hat der Patient auch potenziell einen Nachteil davon.
Stichwort Verunsicherung. Wenn man nun in der CED-Ambulanz oder beim behandelnden Facharzt oder Ärztin nun so ein Präparat verschrieben bekommt, ist es ja vielleicht oder vermutlich auch in der Praxis möglich, dass man in der Apotheke nicht das am Rezept genannte Präparat erhält, sondern vielleicht ein vergleichbares. Das führt dann wahrscheinlich zur Verunsicherung zurecht.
Aus meiner Sicht sollte dies eigentlich nicht passieren. Wenn ich meinem Patienten ein Präparat aufschreibe, dann kann man davon ausgehen, dass ich meinen Patienten A für dieses Präparat aufgeklärt habe und B für den Applikator geschult habe, was auch meine Aufgabe ist. Wenn man dem Patienten dann einen anderen Applikator selbstredend mit dem gleichen Wirkstoff gibt, ist man für die Schulung letztlich dann auch verantwortlich und übernimmt damit auch einen Patientenvertrag.
Zusammengefasst, müssen wir Patientinnen uns Sorgen machen, beziehungsweise ist Skepsis angebracht beim Einsatz von Biosimilars in der Behandlung oder handelt es sich hier um eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen CED-Medikamenten?
Wir müssen keine Angst vor Biosimilars haben. Biosimilars sind eine wertvolle Erweiterung bestehender Therapien. Die Anwendung von Biosimilars hat primär ökonomische Gründe. Das heißt, Der Vorteil von Biosimilar ist aus meiner Sicht einerseits, dass Biosimilar kostengünstiger früher in einer breiteren, wirksameren Medikamente als oft klassische Medikamente früher eingesetzt werden können. In Österreich ist es nie das große Problem gewesen, weil wir sagen immer, wir leben in einem reichen Land. Ja. Aber in anderen Ländern ist der Zugang zu modernen Therapien durchaus schwierig und in diesen Ländern führt es zu einer deutlichen Verbesserung der Versorgung und damit auch der Kontrolle dieser Erkrankungen von Patienten mit unterschiedlichsten immunmedierten Erkrankungen, für die diese Biosimilars letztlich dann auch zugelassen sind. Es birgt natürlich auch einen weiteren Vorteil aus meiner Sicht. Wir wissen, dass diese Medikamente, die heute biosimilarisch werden, Medikamente sind, die sich sehr bewährt haben in der Therapie von immunmedierten Erkrankungen, von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das sind gute Präparate, die das Leben von vielen Patienten besser gemacht haben. Und trotzdem gibt es noch ausreichend Patienten, die mit den bestehenden Therapien nur unzureichend kontrolliert werden können. Für jene Firmen, die Innovatorfirmen sind und somit auch Forschung betreiben, um die Therapie voranzutreiben und neue Medikamente auf den Markt zu bringen, ist es natürlich auch eine Motivation, dies zu tun, neuere Präparate, die wir ebenfalls brauchen. Also in Summe und sinnvoll eingesetzt, aus meiner Sicht, können Biosimilars durchaus eine Win-Win-Situation sein. Eine breitere Palette an Patientinnen hat Zugang, hat günstigeren Zugang, günstiger im Sinne von monetär, günstigeren Zugang zu Therapie, zu moderner Therapie und die Innovatorschraube, wenn Sie so wollen, wird allerdings angedreht, um das therapeutische Armamentarium zu verbreitern.
Danke, dass Sie das so gut für uns zusammengefasst haben. Danke auch, dass Sie sich erneut Zeit genommen haben, hier im Darmtalk einen kompakten Überblick über die medizinische Versorgung von CD-Betroffenen in Österreich zu geben. Danke auch, dass wir mit diesem Gespräch vermutlich einigen Zuhörerinnen die Angst oder die Skepsis vor sogenannten Biosimilars genommen haben, beziehungsweise offene und vor allem sehr wichtige Fragen dazu geklärt haben. Bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich für euer Interesse an unserer heutigen Episode bedanken. Wir hoffen, dass auch ihr von dieser Zusammenfassung an aktuellen Fakten profitieren könnt. In Kürze erwartet euch hier im Darmtalk wieder spannende Gesprächspartner und Partnerinnen. Folgt uns am besten auf Instagram via @cdkompass oder registriert euch für unseren Telegram-Info-Channel. Dann seid ihr immer am aktuellen Wissensstand. Danke, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal hier im Darmtalk, dein Podcast zum Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Rosa.